Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr in Gottesdienst gekommen seid. In diesen Tagen, vor genau 100 Jahren, ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Er wurde von 1914 bis 1918 in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in Ostasien und auf den Ozeanen geführt. Etwa 17 Millionen Menschen verloren durch ihn ihr Leben. Zwischen 6,6 und 8 Millionen Soldaten gerieten während des Ersten Weltkriegs in Gefangenschaft. Dies entsprach mehr als 10% aller Mobilisierten. In vielen kriegführenden Staaten waren die Militärbehörden im Sommer 1914 von einer kurzen Kriegsdauer ausgegangen, sodass kaum Vorkehrungen für die Unterbringung einer größeren Gefangenenzahl getroffen wurde. Die deutsche Militärführung beispielsweise veranschlagte die Zahl der kurzfristig unterzubringenden Kriegsgefangenen nach den Erfahrungen des deutsch-französischen Krieges von 1870-71 auf höchstens 160.000 Mann. Doch bereits zum Jahreswechsel 1914-15 hatten die deutschen Behörden 578.000 Kriegsgefangenen zu versorgen. Aus dieser bedeutenden Fehleinschätzung resultierten in einigen Ländern katastrophale Bedingungen in den Lagern. Die Unterkünfte waren verseucht durch Ungeziefer. Und es mangelte an sanitärer Ausstattung und medizinischer Versorgung, sodass in den behelfsmäßigen Zeltlagern etwa des Deutschen Reiches und Russlands Epidemien wie Typhus, Fleckfieber und Ruhr rasch um sich griffen und bereits im ersten Kriegswinter sehr viele Todesopfer forderte. Die Gefangenen kamen zunächst in provisorischen Behausungen unter. In Deutschland waren das Zeltlager. In Großbritannien mussten die Soldaten in unbeheizten Pferdeboxen auf Stroh schlafen. Später wurden die Gefangenen in alten Kasernen, auf Schießplätzen, Schiffen oder in Holzbaracken untergebracht. Die gefangenen Soldaten wurden im Laufe des Krieges in allen Ländern außer in Japan zum Arbeitseinsatz, unter anderem in der Landwirtschaft, den Bergbau und in der Industrie gezwungen. Auch wir bei uns, bei der heutigen Landeswasserversorgung, wir hatten auch Kriegsgefangene, die uns die Stollen durch die Berge durchgehauen haben. Die Offiziere jedoch erhielten eine Sonderbehandlung. Nach der Haager Landkriegsordnung von 1907 durften sie nicht zur Arbeit gezwungen werden. Das Leben in den Lagern war geprägt von Monotonie, von Langeweile und Heimweh. Um dieser Stacheldrahtkrankheit zu entkommen, entwickelten die Gefangenen ein reges gesellschaftliches Leben. Ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben innerhalb der Umzäunungen. Sie gründeten Sportgruppen, legten Gemüsegärten an, unterhielten Bäckereien sowie Restaurants und betrieben Viehzucht. Mit ihrem Geld konnten sie zudem nicht nur in der Kantine einkaufen, sondern auch bei üblichen Händlern vor Ort. Zur kulturellen Beschäftigung wurden Theatergruppen ins Leben gerufen, Puppenspiel- und Gesangsgruppen sowie Lagerorchester bereicherten das Programm. Die Erstaufführung von Beethovens 9. Symphonie in Japan wurde durch das Lagerorchester Bando gegeben. Gefangene mit entsprechender Ausbildung organisierten für ihre Kameraden Unterrichts- und Fortbildungsveranstaltungen, zum Beispiel zur ostasiatischen Kultur. Das Publikationswesen blühte in eigenen Lagerdruckereien auf, die eigene Zeitungen und Bücher produzierten. Soweit ein Text der Deutschen Nationalbibliothek. Ich möchte gerne, dass wir in einem kurzen Moment der Stille an all die Trauer, an all die Opfer denken, die dieser Krieg verursacht hat. Dankeschön. Vor diesem Hintergrund lese ich euch nun den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in Jeremia 29. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten, der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte. So spricht der Herr, der Heerscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen. An euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, Geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Und wir haben in der alttestamentlichen Lesung gehört, er hat sein Versprechen, das er hier angekündigt hat, auch erfüllt. Weil das Volk Gottes sich von Gott immer weiter entfernte und zunehmend andere Götter anbetete und nicht auf die Warnrufe der Propheten hörte, bestrafte Gott sein Volk, indem er es dem damals weltbeherrschenden Babyloniern in die Hände gab und diese wiederum das Volk Israel aus ihrem Land deportierte und sie aus Jerusalem gefangen nach Babel wegführten. Das war damals eine sehr oft eingesetzte Methode, sich ein Volk zu unterwerfen und es gefügig zu machen. Da sitzen sie nun, die Israeliten, in den Gefangenenlagern in Babylon. Schockiert darüber, dass Gott es zugelassen hat, dass sie wegtransportiert worden sind. Schockiert darüber, weil es so aussieht, als dass die Götter Babylons mächtiger sind als ihr Gott. Orientierungslos darüber, weil sie ja keinen Tempel mehr hatten und nicht wussten, ob und wo sie ihren Gott noch anbeten können oder wollen. In diese Situation hinein schreibt Jeremia, der zu dieser Zeit noch in Jerusalem war, an die Gefangenen seines Volkes: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte: Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und euren Töchtern, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Was für ein unglaublicher Aufruf in eine Situation hinein, die in dem vorher gelesenen Text über die Gefangenen im Ersten Weltkrieg als Stacheldrahtkrankheit bezeichnet wurde. Monotonie, Langeweile, Heimweh, Frustration, Depression, Trauer und Zweifel an Gott lassen auch bei uns heute alle Lebensgeister schwinden. Wir ziehen uns zurück, fühlen uns alleine, können andere Menschen nicht ertragen und es schmerzt uns, andere lachend und glücklich zu sehen. Wir sehnen uns in eine andere Welt. Wir sehnen uns vielleicht zurück in eine Zeit, in der alles in Ordnung zu sein schien. Vielleicht sehnen wir uns auch zurück in die Minuten vor einer entscheidenden Situation in unserem Leben, um uns anders zu entscheiden, als wir es damals taten. Und in diese Lethargie, in diese Gefangenheit hinein, ruft Gott uns zu: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, vermehrt euch und vermindert euch nicht. Gott ruft sein Volk auf, sich nicht von der Welt zurückzuziehen, sondern die Situation anzunehmen und aufzubauen. Es hat mich sehr erstaunt, als ich den Text über die Kriegsgefangenen las, dass die Gefangenen in ihren Lagern angefangen haben, Gärten zu pflanzen, Brot zu backen, Restaurants aufzumachen und gemeinsam Sport trieben. Diese lebensbejahende Einstellung in so einer äußerst ungewissen Lebenssituation, in der das Leben mehr verloren als gewonnen zu betrachten ist, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Gott ruft sein Volk auf, die aktuelle Situation zu akzeptieren und sich mit ihr zu arrangieren. Dabei aber nicht stehen zu bleiben, sondern aufzubauen. Ich muss sagen, dass mir das immer wieder passiert, dass ich im Frust stecken bleibe. Und mir schwer tue, manche Situationen zu akzeptieren und mich damit zu arrangieren. Gott aber gibt hier ganz klar einen Auftrag an sein Volk. Ob diese Aufforderungen, Häuser zu bauen, Gärten anzulegen und sich zu vermehren, als aufbauende Motivation von Gott für sein Volk gedacht ist, das weiß ich nicht. Aber im Zusammenhang mit dem Text über die Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg erkenne ich, dass die Gefangenen eine Beschäftigung brauchen, dass sie Aktivität brauchen, die Spaß machen, die ihren Geist und ihre Begabungen fördern. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Aussage des Textes. Der Text will kein schwacher Trost sein nach dem Motto: Das lebe Gott halt weiter, stell dich nicht so an. Sondern Gott gibt eine klare Anweisung, das Leben weiter zu leben, aufzubauen statt niederzureißen, anzupflanzen statt herauszureißen und sich zu vermehren, was nicht nur Kinder bedeutet, sondern ich verstehe das auch als ein sich einbringen mit seinem Geist und mit seinen Begabungen. Ich verstehe es als ein sich weitergeben und sich nicht zurückzuziehen und sich zu vermindern, sich der Gemeinschaft zu entziehen. Und dann kommt der beeindruckende 7. Vers in unserem Text: Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch wegführen lasse, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. So ist die Formulierung in der aktuellen Luther-Übersetzung, und in der Elberfelder-Übersetzung heißt der Vers: Suche der Stadt Frieden, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Der Stadt Bestes ist wohl, wenn sie Frieden hat. Gott gibt den Gefangenen, gibt seinem Volk einen weiteren ganz klaren Auftrag: Suche der Stadt Bestes, suche den Frieden der Stadt. ausgerechnet für die Stadt, in die sie gefangen von zu Hause weggeführt wurden. Ausgerechnet für diese Stadt sollen sie Frieden suchen. Dieser Aufruf erinnert mich an die Bergpredigt Jesus in Matthäus 5. Dort lesen wir: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Gott stellt in diesem Vers auch noch einmal klar: Suche der Stadt Bestes dahin, ich euch habe wegführen lassen. Gott hat die Situation im Griff. Es mag für die Weggeführten seines Volkes so aussehen, als hätten die babylonischen Götter über ihren Gott gesiegt. Das ist aber nicht so. Gott lenkt und leitet und beauftragt sein Volk, da wo sie jetzt sind, zum Wohle ihrer Feinde, ihrer Unterdrücker zu handeln und für sie zu beten. Mehr noch, Gott versieht diese Feindesliebe mit der Verheißung: In ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Gott führt also sein Volk aus Israel weg nach Babylon, um dem babylonischen Volk Frieden zu bringen. Wofür beauftragt Gott uns hier in Kirchheim? Natürlich sind wir keine Kriegsgefangenen, die hier in einem Lager in Kirchheim leben müssen. Damit wir mit der Frage was anfangen können, hilft es uns vielleicht, wenn wir uns als Christen in einer säkularisierten Umgebung wahrnehmen, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die nicht unseren Glauben teilen, so wie es dem Volk Israel in Babylon gegangen ist. Die Babylonier konnten auch nicht den Glauben des Volkes Israels teilen. Sind wir in einer Gemeinde, die sich mit sich beschäftigt, die sich aus Frust über fehlende junge Erwachsene, fehlende Finanzmittel, über das instandhaltungsintensive Kirchengebäude und überhaupt über alles, was nicht so toll läuft, niederschlagen lässt? Ich gebe zu, mir geht es in der einen oder anderen Sitzung so. Oder sind wir eine Gemeinde, die sich vital und engagiert in die Stadt einbringt, der Stadt Bestes sucht, Frieden für die Stadt sucht und darin ihren Frieden findet? Im Strategiepapier, das unsere Superintendenten zusammengestellt haben, haben wir uns im Gemeindevorstand in Kirchheim für unsere Gemeinde für das Jahr 2019 den Themenkomplex Kontext herausgesucht. Dieser Themenkomplex befasst sich damit, in welchem Kontext sich unsere Gemeinde befindet, was es an anderen Angeboten in der Stadt gibt, wo es fehlt, wo wir gefragt sind, was wir als Gemeinde der Stadt Bestes tun können. Es erscheint uns wichtig, immer wieder den Kontext wahrzunehmen, in dem wir hier leben, in dem wir als Christen zu Hause, in der Nachbarschaft, in unserem schulischen und beruflichen Umfeld leben und in welchem Umfang unsere Gemeinde lebt und agiert und einen Platz in der Stadt hat. Wofür beauftragt Gott uns hier in Kirchheim? Oder andersherum gefragt, warum braucht die Stadt Kirchheim uns als Christen und uns als Kirchengemeinde? Ich möchte euch mal zeigen, wo wir uns, soweit es mir bekannt ist, in Kirchheim einbringen. Heiko, zeigst du uns da die Folie? Ich habe mir mal ein Bild von Kirchheim von oben genommen. Und ihr seht, also nach dem, was mir an Informationen vorliegen, ich denke, dass wir noch an der einen oder anderen Stelle mehr uns in der Stadt einbringen. Das beginnt vom Krankenhaus über das Rathaus, da sind wir ja mit der ZIG mit dabei irgendwie, dann im Hospiz, dann in der Diakonie, dann im Weltlagen, dann in verschiedenen Kindergärten, dann im Stiftung Tragwerk und mittendrin bieten wir unter anderem unseren Suppentopf und unser Iss mit an. Durch Gottes Liebe zu uns verändern wir die Stadt. Das hat super gut gepasst, das Bild der heute Morgen. Die Liebe, die uns verändert, können wir weitergeben. Die Stadt ist sehr bunt und wir dürfen unseren Teil auch mit einbringen. Ich freue mich, dass wir an so vielen Stellen vertreten sind. Und ich freue mich auch, dass wir unsere Kirchengebäude nicht vor der Stadt verschlossen halten, sondern immer wieder Gruppen unsere Räume zur Verfügung stellen. Seit kurzem findet über den CVHM Deutschkurse in unseren Räumlichkeiten statt. Auch wenn es immer organisatorischer Aufwand bedeutet, andere Gruppen in unserem Haus zu haben, auch wenn dadurch Dreck entsteht oder manches kaputt geht, ich freue mich, dass wir uns so nach unseren Möglichkeiten und unseren Begabungen und auch mit unseren Räumen den Menschen der Stadt Gutes tun können. Und ich fordere euch auf, weiter nachzudenken, wo wir uns als Christen und wo wir uns als Gemeinde in unserer Stadt einbringen können und ihr Bestes, ihr Frieden bringen können. Denn dazu sind wir von Gott beauftragt. Und an einem der nächsten Sonntage werde ich in Weilheim sein. Und werde dort natürlich das Wesleys loben, dass sich die Gemeinde in Weilheim im Wesleys so toll für die Stadt einbringt. Mit diesem Auftrag, uns einzubringen, lässt uns Gott aber nicht allein. Mit diesem Auftrag will uns Gott auch nicht überfordern. Denn Gott spricht zu uns: Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat Gedanken des Friedens über uns. Ist das nicht wunderbar? Und weiter sagt er zu uns: Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Es beeindruckt mich sehr, wenn ich den Text über die Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg lese, wie sie in ihren Gefangenenlagern, in dem totalen Elend, in dem sie lebten, aktiv und kreativ wurden. Und ich wünsche uns, dass wir uns in unserer persönlichen dunklen Stunden an sie erinnern und uns aufraffen können, uns wieder kreativ und nach unseren Begabungen einzubringen. Und wir können uns hier in der Gemeinde gegenseitig dazu unterstützen. Und ich wünsche uns hier in unserer Gemeinde, dass wir uns gerne in unsere Stadt einbringen und der Stadt Bestes bringen können. Denn Gott will uns Frieden in der Stadt geben und Gott will uns ganz persönlich unseren Frieden bringen. Amen. Wir beten zusammen. Ja, Herr, du großer, allmächtiger und freundlicher Gott, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns kennst, uns, jeden Einzelnen von uns, auch in unseren dunklen Stunden, in denen wir verunsichert sind, in denen wir unter der Last unseres Lebens zusammenzubrechen drohen, dass du da bist. Dass du uns siehst, dass du uns liebst und dass du uns aufrichtest. Und dass es auch manchmal so ist, dass du uns einfach anweist, loszugehen und wieder aktiv zu werden. Ich danke dir über den Text in der Bibel, den wir lesen können. Ich danke dir, dass wir hier als Gemeinde zusammen sind und miteinander ja einfach dir nachfolgen können, deinen Weg miteinander gehen können, Gemeinschaft mit dir erleben dürfen und auch in die Stadt hinausstrahlen können. Ich danke dir, dass du Gedanken des Friedens für uns hast, dass du aufbauen willst und uns daran teilhaben lässt. Ich danke dir, dass wir Glieder an deinem Leib sein dürfen. Herr, wir beten dich an und freuen uns, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und du siehst, wie notwendig das ist, dass Frieden aufgebaut wird in dieser Welt. Wenn wir die Nachrichten angucken, das bedrückt mich sehr. Es bedrückt uns sehr, zu sehen, wie Grenzen geschlossen werden, wie pauschal Menschen als Verbrecher bezeichnet werden, wie immer die eigenen Interessen vor den Interessen des Volkes oder der Menschen an sich stehen. Herr, du bist so ganz anders und du willst so ganz anders, dass die Menschheit ist. Das legen wir dir hin, weil wir keine richtigen Worte finden, für was wir beten sollen oder wie wir beten können. Und ich danke dir für all das Gute, das es durchaus auch gibt, wo wir sehen können, auch in der Stadt hier, wo wir uns einbringen können, wo Aufbau gelingt, wo Menschen erfüllt werden können, wo wir Gutes tun können, angefangen von körperlichen Gebrechen bis hin zu Lebenshilfe, wo wir Menschen begleiten können, Jugendliche erziehen können, ihnen Stabilität geben können und Trauernde begleiten können und Sterbende Ruhe geben können. Ich danke dir, Herr, dass du uns so reich segnest. Und all das, was uns bewegt, dürfen wir vor dich bringen in dem Gebet, was du uns gelehrt hast, und zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sammeln die Kollekte jetzt ein, solange die